Ein Labor zu Basel. Steril, weiss, kontrolliert. Oder es hätte auch so sein. In diesem Raum leben Mäuse, Versuchstier. Abhängig von Protokoll, Auflagen und von Menschen, die entscheiden, wie viel Leid zulässig ist. 6 Monate lang sind Regeln und Auflagen missachtet worden. Grenzen überschritten. Nicht aus Versehen, nicht einmal, sondern mit System. Und am Ende steht die Frage, wann wird die Forschung zur Tierquälerei?
Das klären wir heute in einer weiteren Folge von «Tiercrime mit Van Damme», einem Podcast über echte Tierschutzfälle, auch dort, wo man sie am wenigsten vermutet. Ich bin Tami, bei mir ist Vani, die Juristin bei der Stiftung fürs Tier im Recht.
Hallo zusammen.
Die beschuldigte Person arbeitet in einem Institut mit einer Bewilligung für Versuche an Mäusen. Es gibt klare Auflagen, klare Protokolle, klare Grenzen. Die Mäuse dürfen maximal 8 Tage gefastet werden. Die Versuche sind zeitlich beschränkt. Jede Änderung braucht eine Ergänzungsbewilligung. Doch von all dem ist nichts eingehalten worden. Tiere fasten nicht 8 Tage, sondern bis zu 44 Tage. Die Versuche werden mehrmals wiederholt. Die maximale Versuchsdauer ist massiv überschritten worden. 6 Monate statt 10 Wochen. Bei einer unangekündigten Kontrolle fällt dem Veterinäramt etwas auf. In einem Versuch verlieren die verwendeten Mäuse kein Gewicht. Ein Widerspruch, ein Alarmsignal. Es stellt sich heraus, die Tiere sind heimlich gefüttert worden, trotz protokollierter Fastenzeiten. Aus Amt nachgefragt, passiert etwas, rechtlich gesehen, noch viel schwerwiegenderes. Die beschuldigte Person verfälscht Daten. Gewichtswert, Versuchsdauer, Studienergebnis. Aber das Veterinäramt erkennt Manipulation sofort.
Vani, das ist kein klassischer Tierschutzfall, wie man ihn sich vorstellt. Hier geht es um Forschung, Bewilligungen, Protokoll. Was ist das juristisch gesehen?
Ja, genau. Wir sind hier im Bereich des Tierversuchs. Und Tierversuche werden gesellschaftlich gesehen als notwendiges Übel angeschaut. Tierversuche sind unter strengen Voraussetzungen zulässig. Sie müssen aber auf ein unerlässliches Minimum beschränkt werden. Und es braucht eine Bewilligung. Bewilligung ist kein Freipass. Sie ist mit Auflagen verbunden und hat ganz klare Vorgaben drin. Und Missachtung von diesen Vorgaben und Auflagen, die ist widerrechtlich. Also juristisch gesehen bewegen wir uns hier im Spannungsfeld zwischen einem bewilligten Tierversuch und einer strafbaren Tierquälerei.
Also das heisst, die Bewilligung erlaubt nur exakt das, was genehmigt wurde. Also kein Tag länger, kein Versuch und kein Tier mehr.
Genau. Und eine Grenzüberschreitung, also eben wenn immer so etwas passiert, dann verlässt man den geschützten Raum der Forschung.
Die Staatsanwaltschaft hat die Tat als Übertretung eingeordnet, also ein geringfügiges Delikt. Siehst du das anders und wenn ja, warum?
Das Tierschutzgesetz sieht 2 spezielle Straftatbestände zu Tierversuchen vor. Das eine ist die sogenannte vorschriftswidrige Vornahme von Tierversuchen. Das ist eine Übertretung mit einem kleinen Strafrahmen. Und das andere ist das Zufügen von Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst von Tieren im Rahmen der Versuchsdurchführung, soweit das für den verfolgten Zweck vermeidbar gewesen wäre. Und das ist ein Vergehen, also eine qualifizierte Tierquälerei.
In diesem Fall sind ja vorschriftswidrige Tierversuche durchgeführt worden, also doch nur eine Übertretung, ein geringfügiges Delikt.
Ja, das ist eben genau nicht so einfach. Also die Grenze zwischen dieser Übertretung mit dem kleinen Strafmass und dem Vergehen, der Tierquälerei, ist eigentlich das Leiden der Tiere. Aber genau so, wie du das jetzt eben kurzerhand auch eingeordnet hast, passiert das wahrscheinlich eben auch häufig bei den Staatsanwaltschaften. Also da sieht man vorschriftswidrige Tierversuche, das passt vom Wortlaut her, das nehmen wir, das ist gut. Man muss aber den Fall sehr genau anschauen.
Also unnötiges Leiden ist der ausschlaggebende Punkt.
Ja, genau. Es geht ja in unserem Fall eben nicht um formale Regelverstöße, wie zum Beispiel falsch angebrachte Käfigkarten oder eine ungenügende Dokumentation vom Versuch, sondern in unserem Fall hat es eine Verlängerung der Fastenzeit gegeben, eine Wiederholung der Versuche und eine massive Überschreitung der Versuchsdauer. Und all das, das hat unmittelbare Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere.
Was ist denn mit diesen Tierli in diesem Fall genau passiert?
Ja, der Sachverhalt ist mal wieder äußerst knapp und darum ist vieles bleibt unklar. Aber offenbar ist hier eben ein Tierversuch beantragt und auch bewilligt worden, wo ein starker Gewichtsverlust von diesen betroffenen Mäusen im Zentrum gestanden ist.
Für was braucht man das? Was soll das genau?
Ja, das Fasten oder eben der Nahrungsentzug bei diesen Tieren ist ein Teil der Vorbereitung für bestimmte Tierversuche. Also zum Beispiel, wenn es um Stoffwechsel oder Diabetesforschung geht oder Hormontests, die Untersuchung von zellulären Prozessen, solche Sachen. Also immer eigentlich, wenn der Ernährungszustand die wissenschaftlichen Messergebnisse beeinflusst oder bestimmte biologische Prozesse kann auslösen kann.
Könntest du das bitte noch ein bisschen verständlicher ausführen?
Ja, also es geht eigentlich darum, den Einfluss von der letzten Futteraufnahme auszuschalten oder eben Tiere unter vergleichbaren Ausgangsbedingungen zu testen. Normalerweise wird aber 4 bis 6 Stunden gefastet. Also eben, damit man genau diesen Einfluss ausschalten kann, aber sicher nicht 8 Tage, wie hier genehmigt worden ist.
Also 8 Tage Fasten? Also 8 Tage nichts essen, nur Wasser?
Nein, vermutlich ist das schon nicht so. Also 8 Tage ohne Nahrung und nur mit Wasser würden die Mäuse vermutlich gar nicht überleben. Fasten bedeutet in diesem Kontext, auch hier wissen wir es aus dem Strafbefehl heraus wieder nicht so genau, aber normalerweise bedeutet das eine drastische Einschränkung des Futter, also 5 bis 20% der normalen Ration. Und das Ziel ist dann eben, dass der Blutzucker, der Fettstoffwechsel oder eben auch andere Parameter auf einem niedrigen Level runterfallen.
Aber das ist doch hochgradig stressig für die armen Tierli. Und wenn sie das überleben, nicht?
Ja, absolut. Bei mehr als 24 Stunden Fasten geht man bei Mäusen von hochgradigem Stress aus. Man muss sich vorstellen, die Körpergröße, die Stoffwechselrate, die Energiereserven, der Tagesrhythmus, all diese Sachen, da unterscheidet sich Mäuse massiv von Menschen. Und ihre Energiereserven sind sehr viel kleiner als die beim Menschen. Sie geraten schneller in eine Unterzuckerung und auch in diesen Abbauprozess. Und das ist zwangsläufig mit Leiden verbunden.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben die Tiere in diesem Fall nicht wie bewilligt 8 Tage, sondern ganze 44 Tage müssen fasten, oder? Das ist ja absolut schrecklich.
Ja, die versuchsdurchführende Person hat offenbar eigenmächtig die Versuchsdauer und auch die Dauer der Fastenzeit massiv verlängert und eben die Versuche auch mehrfach wiederholt. Den Hintergrund können wir nicht so ganz genau. Aber mit dem hat sie, eben weil sie keine Bewilligung hatte, für das starkes, unnötiges Leiden verursacht. Und das ist eben, da sieht man eigentlich, das ist keine vorschriftswidrige Durchführung von einem Tierversuch im formellen Sinn. Das ist nicht ein formaler Fehler, sondern da ist wirklich das in massive Belastungen ohne Bewilligung verursacht worden. Und rechtlich gesehen fällt das ganz klar unter den Misshandlungstatbestand.
Also dann nicht nur ein Verstoß gegen die Auflagen, sondern ganz klar Tierquälerei.
Genau. Bewilligte belastende Tierversuche sind im Grunde genommen eigentlich ausnahmsweise erlaubte Misshandlungen, wenn man so will. Das hören die Forschenden natürlich nicht so gern, aber es ist eigentlich so. Und wenn eben die Bewilligung fehlt, dann sind das keine Bagatelldelikte, sondern Vergehen mit einem Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe.
Und trotzdem steht am Ende dieses Verfahrens wieder eine Strafe, die sich kaum ernsthaft so benennen lässt. Nämlich 20 Tage Tagessätze, 80 Franken und auch das nur bedingt, beziehungsweise also 1'500 Franken Buß im Ganzen. Für ein Vergehen, das eigentlich mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. das fühlt sich mal wieder einfach nicht nach Gerechtigkeit an, sondern wieder wie eine Ohrfeige.
Ja, das steht in einem eklatanten Missverhältnis zur Dauer, zur Systematik und auch zur Mehrfachbegehung.
Und wo siehst du die Ursache für das?
Tierleid wird im Forschungskontext häufig als Begleiterscheinung betrachtet. Ein bestimmtes Mass an Leiden ist ja schon bewilligt worden und dann spielt es wie irgendwie keine grosse Rolle mehr, wenn es halt noch ein bisschen mehr Leiden ist. Und ja, dann wird eben das Verschulden als gering angeschaut und die Strafe fällt dann entsprechend tief aus. Obwohl natürlich die konkrete Leidenszufügung, die zusätzlich noch dazu kommt, für die betroffenen Tiere immens ist.
Die Staatsanwaltschaft redet ja selber von einer Mehrfachbegehung. Müsste denn das nicht zu einer deutlich höheren Strafe führen?
Theoretisch ja. Mehrfachbegehung bedeutet, dass eben das Unrecht mehrfach verwirklicht worden ist. Also es sind mehrere Mäuse betroffen gewesen. Wie viele Tiere genau, das wird auch im Strafbefehl wieder mal nicht erwähnt. Es können 5 oder ein paar hundert oder auch 1000 sein. Eine Mehrfachbegehung die wird eben von der Staatsanwaltschaft da anerkannt, was schon mal löblich ist. Häufig wird das gar nicht gemacht, wenn mehrere Tiere betroffen sind. Aber es scheint sich im Strafmass überhaupt nicht niederzuschlagen.
Und zusätzlich liegt ja noch eine Urkundenfälschung vor.
Ja, richtig. Urkundenfälschung ist ein eigenständiges Delikt nach dem Strafgesetzbuch. Das ist allerdings auf eine andere Handlung vom Täter zurückzuführen.
Auf welche denn?
Ja, es hat eine unangemeldete Versuchskontrolle vom Veterinäramt gegeben und dort haben sie festgestellt, dass das Protokoll zu den Tierversuchen nicht korrekt sein könnte, weil irgendetwas nicht gestimmt hat mit den Daten. Und ja, es ist eben wichtig, Tierversuche genau zu dokumentieren, weil einerseits ist das gesetzlich vorgeschrieben und andererseits dient das der Kontrolle von der Einhaltung der Tierschutzvorschriften. Und im Strafbefehl steht einfach nur, Mäuse seien heimlich gefüttert worden. Mir ist überhaupt nicht klar, was das bedeuten soll oder zu welchem Zweck das genau erfolgt sein soll. Protokolliert bei dem einen Versuch ist eben, dass die Tiere gefastet worden sind, aber tatsächlich sind sie scheinbar doch gefüttert worden, entgegen der Bewilligung.
Für die betroffenen Mäuse ist das aber ja eigentlich positiv, oder?
Ja, mit dem Blick auf das Wohlergehen der Tiere ist die Handlung eigentlich schon positiv. Es fragt sich einfach, ob der beantragte Versuchszweck damit erreicht werden konnte. Und ja, wie ich eben einleitend ja schon gesagt habe, Tierversuche sind nur bewilligungsfähig, wenn sie unerlässlich sind. Und wenn Tiere in einem belastenden Versuch eingesetzt werden und dann der Versuch aber wegen Fehler seinen Zweck nicht erreicht, dann haben die Tiere völlig vergeblich gelitten.
Kannst du mir noch erklären, worin das die Urkundenfälschung gelegen ist?
Das Veterinäramt hat Zusatzinformationen verlangt, weil die Protokolle und Ergebnisse aus diesen Versuchskontrollen aber irgendwie widersprüchlich gewesen sind. Und auf das aber hat die beschuldigte Person dann die Datenprotokolle von dieser einen Versuchsreihe gefälscht und Studienergebnisse so verändert, dass sie einem geregelten Versuchsablauf entsprochen haben.
Und das ist dann bemerkt worden?
Ja, das ist bemerkt worden und das hat dann vermutlich eben auch zur Strafanzeige geführt. Und da reden wir von einer Datenmanipulation. Das ist natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht höchst bedenklich.
Mit anderen Worten, die Manipulation von diesen Daten wiegt schwerer als das Leid der Tiere.
Das ist traurigerweise tatsächlich so, ja. Urkundenfälschung ist ein Vergehen, das mit einer höheren Strafandrohung ausgestattet ist als die gröbste Tierquälerei. Bei Urkundenfälschung sind bis zu 5 Jahre statt wie bei der Tierquälerei bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe möglich. Und nur aus diesem Grund ist vorliegend auch eine bedingte Geldstrafe ausgesprochen worden. Also, ja, die Urkundenfälschung hat da eigentlich den Ausschlag gegeben. Weil das Tierschutzdelikt an sich, also eben das viel zu lange Hungern der Tiere, das ist ja eben nur als Übertretung qualifiziert worden und dort wäre nur ein Buß und keine Geldstrafe möglich gewesen.
Wenn man all das Leid betrachtet, das Tiere für die Forschung und Industrie ertragen müssen, stellt sich doch einfach grundsätzlich die Frage, Sind Tierversuche heute mit all diesen wissenschaftlichen Alternativen überhaupt noch zeitgemäss?
Das ist sehr eine berechtigte Frage.
Tierversuche finden nicht im Versteckten statt. Sie sind bewilligt, dokumentiert, ethisch geprüft, zumindest auf dem Papier. Aber genau dort, wo alles geregelt scheint, ist das Leid häufig am schwersten zu erkennen. Weil es hinter Zahlen verschwindet, hinter Protokoll, hinter dem Wort notwendig.
Vani, was mich an diesem Fall besonders erschüttert, ist, alles passiert innerhalb von einem System, das eigentlich Kontrolle verspricht. Bewilligungen, Inspektionen, Ethikkommissionen und trotzdem leidet das Tier über Monate hin massiv.
Ja, das System. Ich muss dir sagen, Dami, ich kann eigentlich nur müde lächeln, wenn wir über das System reden. Ich bin ja 8 Jahre Mitglied von einer Tierversuchskommission und ich kenne die Schwächen von dem sehr aufwendigen System.
Ach schon, kannst du das noch ein bisschen näher ausführen?
Ja, also das System, das Tierversuche bewilligt und kontrolliert werden, ist hochkomplex. Forschende beschweren sich über die Bürokratie und auch für Behörden und für Kommissionsmitglieder ist das Beurteilen von Tierversuchsanträgen, Entschuldigung, eine aufwendige und frustrierende Angelegenheit. Aber ja, das komplizierte System, das sollte Tiere eigentlich schützen, schiesst aber völlig am Ziel vorbei, aus meiner Sicht.
Aber wieso denn das? Wie muss denn das System sein, damit Tiere besser geschützt werden?
Was eben nicht passiert, ist eine echte Güterabwägung. Das wird nicht vorgenommen. Tierversuchskommissionen und auch Bewilligungsbehörden scheuchen sich, so eine Güterabwägung, wie sie rechtlich vorgeschrieben wäre, vorzunehmen. Sie verstecken sich lieber hinter den Prozess, sie hinterfragen Details kritisch, aber am Schluss wird dann eben doch alles zugelassen, praktisch alles zugelassen, was beantragt wird.
Was meinst du genau mit einer echten Güterabwägung?
Güterabwägung ist das Kernelement des Tierversuchsrechts. Also das sind auf der einen Seite die Interessen des Tieres an seiner Unversehrtheit, an der Freiheit von Schmerzen, Leiden, Angst, an seinem Leben, an seiner Existenz. Und auf der anderen Seite haben wir die Forschungsinteressen, also den konkreten Erkenntnisgewinn, wo ja dann irgendwie einen Beitrag leisten sollte. Und diese beiden Sachen, die müssen gegeneinander abgewogen werden. Und dann muss man eben entscheiden, welche Seite im konkreten Einzelfall bei jedem einzelnen Tierversuch überwiegt.
Also Forschungsfreiheit gegen Tierschutz?
Nein, genau nicht. Die Forschungsfreiheit wird zwar in der öffentlichen Debatte um Tierversuche immer wieder ins Spiel gebracht, sie hat aber in der Güterabwägung überhaupt nichts verloren. Das Gesetz bestimmt, dass das Wohlergehen von Tieren gewichtiger ist als die Ausübung von einem Grundrecht wie eben von der Wissenschaftsfreiheit, also Forschungsfreiheit. Also das heisst, Tiere dürfen nur in Tierversuche eingesetzt werden, wenn man einen ganz konkreten, bestimmten gesellschaftlichen Nutzen daraus heraus kann ziehen. Und nicht einfach um der Ausübung von einem Grundrecht willen. Und in dieser Güterabwägung geht es dann wirklich nur noch um das, was der Tierversuch erwartungsgemäss hervorbringt, also der Erkenntnisgewinn. Das sind immer Daten, irgendwelche Daten, die dann noch übersetzt werden und in einen Beitrag umgemünzt werden an einen gesellschaftlichen Nutzen.
Vani, das klingt recht kompliziert.
Ja, es tut mir leid, es ist auch ein bisschen kompliziert. Die Tierschutzverordnung sagt eigentlich, was der gesellschaftliche Nutzen könnte sein. Also sie legt Versuchsziel fest. Und das muss entweder ein Beitrag sein an das Leben oder Gesundheit von Mensch und Tier oder neue Erkenntnisse über grundlegende Lebensvorgänge oder den Schutz von der natürlichen Umwelt oder es muss dem Versuchstier selber zugutekommen. Also zum Beispiel eben Ersatz von Tierversuchen ermöglichen oder zum Beispiel die Reduktion von der Belastung oder von der Anzahl Versuchstier. Auch dort gibt es Tierversuche, um eigentlich Tierversuche zu verbessern. Das ist auch legitim.
Ein Tierversuch muss also immer in einem von diesen Zielen gewidmet sein, weil sonst ist er zum Vornherein gar nicht bewilligungsfähig.
Ja, das ist richtig. Also umgekehrt ist es aber nicht so, dass wenn der Tierversuch einem von diesen Zielen entspricht, dass er dann automatisch bewilligungsfähig ist.
Was braucht es denn zusätzlich noch? Welche Kriterien müssen beachtet werden, damit ein solcher Tierversuch bewilligt wird?
Ja, theoretisch ganz viel. Also eigentlich darf es keine Alternativen geben, die ohne Tier oder mit weniger Tier oder so auskommen oder weniger belastend sind. Es braucht ganz verschiedene Voraussetzungen bei der Infrastruktur und auch bei der Ausbildung der Personen, die involviert sind. Und vor allem eben dann die Güterabwägung, die ich vorher erklärt habe. Also, wo man im Einzelfall dann wirklich schaut, ob das Versuchsziel, also der Nutzen für die Gesellschaft, einen wesentlichen Beitrag zum Beispiel an eine neue oder bessere Therapie für eine schlimme Krankheit, ob das stärker wiegt als das Leiden der betroffenen Tiere. Und nur wenn der Nutzen wirklich grösser ist, dann darf der Versuch genehmigt werden. Aber das ist eben sehr häufig sehr unklar, was eigentlich den gesellschaftlichen Nutzen betrifft bei diesen Versuchen, weil man gar nicht weiss, was aus diesen Tierversuchen herauskommt.
Also, was bedeutet das denn jetzt für den Versuch in unserem Fall? Wenn Tiere 8 Tage lang gefastet werden, gemäss Bewilligung, dann wird damit doch erheblicher Stress und grosses Leiden bei diesen Tieren in Kauf genommen. Was kann denn schwerer wiegen als das Leiden?
Das ist eine sehr gute Frage. Leider unterstehen Tierversuche einer strikten Geheimhaltung. Also außer dem Forschungsteam und der Behörde darf eigentlich niemand wissen, was mit diesen Tieren genau angestellt wird und zu welchem Zweck. Und auch im Strafbefehl hat es keine Angaben dazu. Man weiss da also überhaupt nicht, welchen Nutzen aus dem Tierversuch hätte sollen resultieren. Und weil die Daten manipuliert worden sind, ist ja das sowieso kein Thema mehr. Also die Tiere haben komplett sinnlos gelitten.
Unglaublich. Es gibt doch eine Versuchsstatistik, oder, Wani? Sorgt denn nicht wenigstens die für Transparenz?
Ja, die Tierversuchsstatistik, die sagt nur sehr pauschal, wie viele Tiere in der Schweiz für verschiedene Bereiche, zum Beispiel für Grundlagenforschung oder Krankheitsdiagnostik, in den vergangenen Jahren eingesetzt worden sind. Seit ein paar Jahren veröffentlicht das zuständige Bundesamt zusätzlich auch noch so eine Liste mit Titeln von Forschungsprojekten, von allen Forschungsprojekten. Aber auch aus dem heraus kann man eigentlich überhaupt nichts ablesen. Also so ein Titel heisst dann zum Beispiel «Understanding the role of P2X7 receptor in the regulation of adaptive immune response in different models of intestinal cancer». Eben, also für uns Normalsterbliche ist das überhaupt nicht verständlich und sagt auch überhaupt nichts dazu aus, welchen Nutzen oder Fortschritt von dem erwartet wird daraus und was mit diesen Tieren zu diesem Zweck überhaupt gemacht worden ist. Also komplette Intransparenz.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, niemand von außen darf wissen, was genau gemacht wird. Und das, obwohl Tierversuche gerade an Universitäten oftmals mit unseren Steuergeldern finanziert werden. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Ja, das ist ganz richtig. Ja. Wir alle finanzieren das System grosszügig mit, obwohl Tierversuche wirklich häufig ein Blackbox sind und man in den meisten Fällen überhaupt nicht weiss, wohin sie führen. Wird das so gemacht und ist politisch wird das so durchgewunken, aber das ist ein eigenes Thema.
Hey, nein, aber ich glaube, das müssen wir ein anderes Mal vertieft zusammen besprechen. Das geht nicht in meinen Kopf hinein. Jetzt kommen wir aber noch einmal zurück zu unserem Fall. Also die Tiere haben einfach umsonst gelitten. Wir wissen nicht, zu welchem Zweck sie hätten müssen leiden. Wir können die Güterabwägung nicht nachvollziehen. Und dazu kommt noch, dass die Daten wegen einer Manipulation einfach wertlos sind. Jetzt sagen wir, 44 Tage anstatt 8 Tage sind die Tiere in einem Hungerversuch ausgesetzt gewesen. Hätten wir dort nicht einfach engmaschige Kontrollen können machen und durch das hätte das können verhindert werden?
Ja, gemäss dem Bundesrecht muss die Haltung von Versuchstieren im Betrieb mindestens einmal jährlich kontrolliert werden. Nicht alle Versuchstiere, die gehalten werden, befinden sich tatsächlich in einem Tierversuch. Zum Teil werden die auch für Zucht verwendet oder als Reserve sozusagen. Und darum eben auch die Versuchstiere, die einfach nur gehalten werden, die müssen kontrolliert werden. Zusätzlich müssen mindestens ein Fünftel von allen laufenden Tierversuchen kontrolliert werden. Das ist die bundesrechtliche Vorgabe. Und Kantone, die können die Kontrollfrequenzen erhöhen. Also zum Beispiel gibt es im Kanton Zürich 2 Haltungskontrollen jährlich, und zwar unangemeldet. Bei unserem Fall in Basel-Stadt gilt die Mindestfrequenz, also einisch jährlich eine Haltungskontrolle plus 20 bis 30 angemeldete Tierversuchskontrollen.
Warte, Moment, Vani. Angekündigte Kontrolle? Was soll das überhaupt bringen? Wenn man weiss, dass man kontrolliert wird, dann kann man doch alles vorbereiten, aufräumen, Protokoll anpassen und das Lied bleibt am Schluss einfach unsichtbar.
Ja, das Risiko besteht tatsächlich. Das Problem ist, dass man erstens schon gar nicht so einfach in so eine Labortierhaltung reinkommt. Die meisten von denen sind so aus Hygiene- und Forschungs- oder Geschäftsgeheimnisgründen hermetisch abgeriegelt. Und man muss dann zuerst einmal eine zuständige Person finden, die einem überhaupt Zugang geben kann. Man muss die Hygieneregeln beachten, also das heisst, man muss sich häufig umziehen, Überzüge anlegen, manchmal sogar duschen, bis man dann drinnen ist. Und da vergeht natürlich einige Zeit. Also selbst wenn man unangemeldet vorbeigeht, ist es nicht immer möglich, ein unbeeinflusstes Bild überzukommen. Besonders schwierig ist aber die Kontrolle von konkreten Tierversuchen. Also wenn jemand eine Tierversuchsbewilligung hat, dann heisst das nicht, dass der Versuch sofort gestartet wird, sondern häufig wird das dann so gestaffelt oder es gibt verschiedene Versuchsphasen. Und wenn man da ohne Ankündigung würde vorbeigehen, dann weiss man also überhaupt nicht, in welcher Phase sich der Versuch gerade befindet, ob er überhaupt schon angefangen hat. Es kann sein, dass man gar nichts gesehen bekommt. Und das würde natürlich die knappen behördlichen Ressourcen übermässig strapazieren. Behörden können aber verlangen, dass der Versuchsbeginn oder auch der Beginn von einem besonders heiklen Teil des Versuchs gemeldet wird. Das können sie machen.
Aber Vani, so ist es ja gar nicht möglich, das Leid aufzudecken.
Das System beruht sehr stark auf Vertrauen, also auf einer korrekten Selbstdeklaration, auf einer ehrlichen Dokumentation und auf verantwortungsvollem Handeln der Forschenden. Und wer diese Regeln wirklich bewusst missachtet, wie jetzt das hier in unserem Fall passiert ist, der kann Tierleid eben über lange Zeit verbergen. Dazu kommt die permanente Überlastung, die bei einigen Behörden, vor allem in Kantonen mit vielen Tierversuchen, einfach ständig herrscht.
Also wie äußert sich das denn, dass einfach nur weniger kontrolliert wird?
Tatsächlich kommt es teilweise vor, dass Behörden so ausgelastet sind, dass sie Kontrollen nicht gemäss den rechtlichen Minimalvorgaben durchführen können. Und das ist natürlich ein absoluter Missstand, der zulasten der Tiere geht. Und darum ist es eben wichtig, dass Kantone, also die Regierungen und Kantonsparlamente die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen.
Aber das ist einfach nicht zu fassen, das muss doch sichergestellt sein. Und selbst wenn gesetzliche Kontrollen tatsächlich durchgeführt werden, können doch zwischen den einzelnen Kontrollen ja Monate vergehen. Und niemand schaut her in dieser Zeit.
Ja, das heisst ganz konkret, zwischen 2 Inspektionen kann ein vollständiger Versuch stattfinden und damit auch ein ganzes Tierleben enden oder auch mehrere. Ich habe in meiner Zeit in der Tierversuchskommission von Insider mehrfach von Verstössen gegen Gesetzgebung oder eben auch gegen Bewilligungsauflagen erfahren. Zum Teil zum Beispiel, dass man Tiere verwendet, mehr Tiere verwendet, als bewilligt gewesen sind, oder dass die Tiere illegal zu lang oder wiederholte Versuche verwendet worden sind oder auch, dass sie nicht fachgerecht getötet worden sind. Aber wir haben die Sachen nie überprüfen. Also das heisst, wir sind immer entweder zu spät gekommen oder wir haben sie einfach nicht entdecken, weil wir einfach von außen gekommen sind und das nicht haben gesehen. Und die Personen, die uns das natürlich gesagt haben, so im Vertrauen, die haben Angst gehabt, eine Strafanzeige zu erstatten und als Zeugen aufzutreten. Weil man muss recht mit Repressalien rechnen, wenn man sich da gegen seine Forschungskollegen stellt.
Das klingt ja wie in der Mafia.
Ja, und nicht wie an einer Universität, wo eigentlich eben Forschungsfreiheit und Meinungsfreiheit und all das die hochgewichtet werden. Mhm. Das stimmt.
Der französische Schriftsteller und Politiker Alphonse de Lamartine hat gesagt, man hat nicht ein Herz für Menschen und eines für Tiere. Man hat ein einziges Herz oder gar keines.
Vani, du meinst also, es kommt andauernd zu solchen Tierschutzverstössen?
Also die Dunkelziffer ist wegen der Schwierigkeit, solche Verstösse aufzudecken, sicher hoch. Ich will aber nicht sagen, dass alle Forschenden ständig gegen die Regeln verstoßen. Das ist sicher nicht so. Nach meiner Erfahrung gibt es Forschungsgruppen, die im Umgang mit den Tieren sehr gewissenhaft arbeiten. Und es gibt aber auch solche, die es eben nicht so genau nehmen, die sich über die behördlichen Auflagen nerven und die extrem Mühe haben mit dem ganzen System und die aber im Gegenzug eben keine Mühe haben, sich darüber wegzusetzen, wenn sie die Auflagen für wenig sinnvoll erachten oder wenn ihnen einfach ihre eigene Forschung wichtiger ist als der Tierschutz.
Wie unabhängig sind denn eigentlich die Kontrollorgane von den Institutionen, die sie überwachen
sollten? Formell sind die Kontrollorgane in der Schweiz unabhängig. Die Aufsicht über Tierversuche liegt bei den kantonalen Fachstellen, also das sind in der Regel die Veterinärbehörden. In der Praxis ist die Unabhängigkeit aber schon ein bisschen relativ. Also die gleiche Behörde, die kontrolliert, ist auch für die Bewilligungen zuständig. Und in diesem Rahmen findet nicht selten auch Beratungen statt. Also ja, und dazu kommt, dass für die Kontrolle teilweise auch Mitglieder von der Tierversuchskommissionen beizogen werden. Und in diesen Kommissionen sitzen zahlreiche Leute, die diesen Forschungseinrichtungen sehr nahe stehen. Natürlich wird versucht, die Aufteilungen so vorzunehmen, dass Forschende, die selber in einer Tierversuchskommission sind, nicht ihr eigenes Labor kontrollieren. Aber weil in diesen Tierversuchskommissionen, vor allem eben in diesen Kantonen, die sehr viele Tierversuche haben, sehr stark, weil die Kommissionen sehr stark mit Forschungsvertretern besetzt sind, lässt sich eben auch eine gewisse Nähe zu diesen kontrollierten Instituten nicht immer vermeiden.
Wie bitte? Forschende kontrollieren teilweise sogar offiziell quasi sich selber. Es ist also schon schwer genug, da überhaupt reinzukommen und das Richtige zu bekommen. Und dann werden teilweise auch noch die Kontrollen durch die Forschenden selber gemacht. Willst du mich veräppeln?
Nein, ich will dich nicht veräppeln. Und ja, es ist so. Es ist tatsächlich so. Bei diesen Kontrollen ist vermutlich nicht einmal das grösste Problem, muss man allerdings sagen, weil immerhin wissen die Forschenden ja auch genau, auf was sie bei den Kontrollen schauen müssen. Also sie können vielleicht sogar besser Fehler entdecken und Verstöße entdecken als Tierschutzvertreter in der Kommission.
Aber ob sie es dann auch wirklich offenlegen?
Ja, das ist dann wieder eine andere Frage. Das stimmt. Das hängt dann wahrscheinlich von der einzelnen Persönlichkeit ab. Genau, von der Gewissenhaftigkeit. Da gibt es wahrscheinlich die ganze Palette. Das sind halt einfach auch Menschen. Was mich aber besonders stört, ist das Forschungsübergewicht im Bewilligungsprozess. Also im Prozess von der Bewilligung selber schon. Also nicht nur in der Kontrolle, sondern eben, dass überhaupt so viele Tierversuche bewilligt werden. Und das hängt damit zusammen, dass eben wirklich hauptsächlich Forschungsvertreter in diesen Kommissionen drin sind. Also zum Beispiel, wenn von 11 Mitgliedern von einer Kommission 7 Forschungsfreiheit einfach immer stärker gewichtet als der Tierschutz und mit dem Verhalten auch geltendes Recht außer Kraft setzen, dann macht mich das wirklich hässig.
Wie können Sie geltendes Recht außer Kraft setzen?
Die Tierversuchskommission hat die Aufgabe, Bewilligungen zu prüfen und eben die Güterabwägung, die ich erklärt habe, vorzunehmen. Und das Gesetz sagt, dass man das in jedem einzelnen Fall neu, seriös, möglichst unparteiisch und objektiv muss machen. Aber natürlich ist ja niemand wertfrei. Also alle in der Kommission bringen ihre eigene Wertehaltung mit. Und wenn die Kommission bewusst mit mehr Personen besetzt wird, wo die Forschung einfach fast ausnahmslos über den Tierverbrauch stellt, dann sind die Entscheidungen vorprogrammiert. Und schlussendlich wird dann abgestimmt, demokratisch, oder? Und dann überwiegt einfach die Mehrheit. Und ja, so kommt es dann eben zu diesen routinemässigen Bewilligungen. Und das ist absolut nicht im Sinn von der Gesetzgebung. So wird eigentlich das Prinzip von dieser Güterabwägung ausgehebelt.
Ja, das kann ich fast nicht glauben. Also das ist schwer zum Nachvollziehen. Sag jetzt einmal, wann gibt es denn auf Fälle, wo die Bewilligungen wegen Verstößen wieder entzogen worden sind, oder bleibt das einfach eine leislige Ausnahme?
Ja, es gibt solche Fälle, aber sie sind ganz klar die Ausnahme. In der Schweiz werden Bewilligungen für Tierversuche nur sehr selten entzogen. Bei festgestellten Verstößen reagieren die Behörden meistens zuerst einmal mit Auflagen, mit Verwarnungen und mit Anpassungen von der Bewilligung. Und das ist ja grundsätzlich auch korrekt im Sinne der Verhältnismäßigkeit, ist eigentlich der Bewilligungsentzug das letzte Mittel. Persönlich gehe ich davon aus, dass sie in gewissen Fällen aus Tierschutzsicht absolut angezeigt wäre, eine Bewilligung früher zu widerrufen. Und also früher, als das dann in der Praxis wirklich gemacht wird. Aber eben der Bewilligungsentzug, der hat natürlich weitreichende Folgen für laufende Forschungsprojekte, für alle beteiligten Personen, für Mitarbeitende, Fördergelder, für den Forschungsstandort auch. Und diese Konsequenzen, die fliessen natürlich in die behördlichen Überlegungen und in die Abwägung mit ein. Störend ist, dass Behörden fast immer auch auf eine Strafanzeige verzichten, obwohl sie gemäss Tierschutzgesetz dazu verpflichtet wären. Auch das ist eine Form von Bagatellisierung. Und auch das sieht man hier in unserem Fall sehr gut. Ich gehe davon aus, wenn es jetzt nur um die Übertretung im Tierschutzbereich gegangen wäre, dann wäre das unter Umständen gar nicht zur Anzeige gekommen. Ausschlaggebend ist hier vermutlich, ist aber nur meine Mutmassung, die Urkundenfälschung gewesen.
Okay, und wieso genau wird in der Praxis oft auf eine Strafanzeige verzichtet?
Ja, das ist eigentlich ein Problem, das wir ganz generell sehen im Tierschutzbereich, dass die Veterinärbehörden sehr zögerlich sind mit Strafanzeigen und dass sie eigentlich immer nur in krassen Fällen in schweren Tierschutzverstössen, obwohl das da auch ein schwerer Tierschutzverstoss war, aber wenn sie es als schwerwiegend anschauen, Strafanzeige erstattet. Also da sind Tierversuche eigentlich nicht speziell behandelt, das ist einfach wirklich der ganze Tierschutzbereich.
Was denkst du, wie könnte die Tiere besser geschützt werden, wenn das alles hinter verschlossenen Türen passiert?
Ja, genau da liegt eben eines der grössten Probleme. Wenn alles hinter verschlossenen Türen stattfindet, dann ist der Schutz dieser Tiere natürlich stark eingeschränkt, weil Kontrolle lebt ja von Transparenz. Und es fängt ja eben schon bei der Bewilligung an, also schon dort braucht es dringend mehr Transparenz. Wir, also die Öffentlichkeit, sollte dürfen wissen, für was Tiere eingesetzt werden, was sie durchmachen müssen und welchen Nutzen die Gesellschaft letztlich dann von diesen Versuchen halt tatsächlich hat. Und zwar eben nicht durch überzeichnete Hoffnungen von Forschenden, die alles retten und heilen wollen, sondern abgeglichen mit den Erfahrungen aus der Realität. Und im Moment ist es so, dass faktisch die Forschung selber entscheidet, welche Tierversuche bewilligt werden. Nämlich fast alle, also mehr als 99%. Und das ist, ja, das ist einfach Praxis und nicht das, was das Tierschutzgesetz vorgibt.
Könnte dann interessierte Bürgerinnen nicht in sich die Bewilligungsgesuche verlangen?
Doch, das ist tatsächlich möglich. Man kann bei den kantonalen Veterinärbehörden oder auch beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, das ist das zuständige Bundesamt, noch bestimmte Gesuche fragen. Und man hat ja die Liste mit diesen Titeln. Da kann man zum Beispiel sagen, ich will den und den Versuch rausverlangen. Oder man kann auch sagen, mich interessiert Tierversuchsgesuche mit Hunden oder Primaten oder was auch immer. Oder alle Versuche in der Depressionsforschung. Das kann man so machen. Allerdings werden die Dokumente, die dann rausgegeben werden, also es geht sehr lang, bis man die bekommt, und sie werden sehr stark geschwärzt, sodass man häufig gar nicht mehr so genau, also viele Informationen einfach gar nicht mehr daraus herauslesen kann.
Hey, was? Wieso denn das?
Weil in der Schweiz eben das Forschungs- und Geschäftsgeheimnis sehr stark geschützt wird und stärker geschützt wird als Tier. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nicht in allen Ländern so. Also Skandinavien, vor allem Norwegen, Dänemark, die sind da sehr viel transparenter und offener. Die legen viel mehr offen.
Warum haben denn Versuchstiere bei uns faktisch gesehen weniger Schutz als Heimtiere?
Wir Menschen unterteilen Tiere auch im Gesetz schon in Nutzungskategorien und behandeln sie je nach Kategorie unterschiedlich. Rechtlich gesehen gibt es Heim-, Nutz- und Versuchstiere. Und die erfüllen verschiedene menschliche Zwecke. Heimtiere sind für unsere Unterhaltung da, Nutztiere dienen vor allem der Produktion von Lebensmitteln und Versuchstiere werden in der Forschung eingesetzt. Bei ihnen allen ist der Zweck in der Regel von ihrer Geburt an festgelegt. Und ja, Forschung oder Lebensmittelproduktion werden halt einfach als sehr gewichtige Interessen betrachtet und als gewichtiger auch als Tierhaltung aus Hobby. Und darum gilt eigentlich für die Heimtierhaltung gelten strengere Anforderungen. Also Mäuse, die als Versuchstier gehalten werden, die dürfen zum Beispiel in einem Schuhkarton grossen Käfig gehalten werden. Bei Mäusen in einer Heimtierhaltung wäre das verboten.
Ah, ist das so? Das ist ja, Versuchstiere werden ja sonst schon durch die Verwendung in Experimenten stark belastet. Wieso darf man sie dann auch noch auf so engem Raum halten?
Ja, das ist ganz klar aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt überhaupt keine logischen Gründe, Versuchstiere unter Bedingungen zu halten, die zu Verhaltensstörungen führen. Und das ist bei Versuchsmäusen vor allem nicht selten zu beobachten. Die Forschung spricht bei Tieren häufig von Opfer für die Wissenschaft. Hm. Und Tiere sind wertvoll und leisten einen Beitrag, einen wichtigen Beitrag. Und dann wird es ihnen so gedankt, indem sie auch noch unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Es ist wirklich ein Schande.
Ah, es tut mir mega leid für die Tierli. Wani, abschließend, wieso werden die Alternativen zu Tierversuchen nicht einfach konsequenter gefördert?
Weil das bestehende System noch stark auf etablierten Strukturen und Routinen beruht und ja, die bevorzugen einfach Tierversuche. Alternativmethoden wie Organoide, Zellkulturen, Computersimulationen, ein Mix aus Daten, die ausgewertet wird, das erfordert häufig sehr hohe Anfangsinvestitionen, neue Kompetenzen auch und auch längere Entwicklungszeiten. Und Tierversuche sind zwar auch sehr teuer, aber in vielen Bereichen halt einfach standardisiert, anerkannt und in diesen Zulassungsverfahren fest verankert. Und das macht sie aus Sicht der Forschung und auch der Industrie planbar. Und ja, wer mit Tierversuchen arbeitet, weiss, dass die Ergebnisse im Forschungsfeld oder auch in wissenschaftlichen Zeitschriften, die für ihre Karriere wichtig sind, eben akzeptiert werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Tierversuche gelten immer noch, trotz aller Kritik, als sogenannter Goldstandard. Und wer eben neue Methoden ohne Tiere entwickelt, der geht einfach immer ein höheres Risiko ein. Sowohl wissenschaftlich als eben auch finanziell.
Die Mäuse haben keine Namen gehabt. Kein Lobby, kein Zuhause. Sie haben nur Protokoll gehabt und Menschen, die ihre Bedürfnisse ignoriert haben.
Das Tierleid endet nicht an der Labortür. Und die Forschung rechtfertigt keineswegs wegschauen. Das war es, Tiercrime mit Van Damme, ein Fall, der aufzeigt, Tierquälerei kann unscheinbar sein, akademisch und trotzdem real. Wenn euch Fragen dazu beschäftigen, dann teilt uns das bitte mit. Wir versuchen nämlich, in der nächsten Folge darauf einzugehen. Danke, dass ihr dabei gewesen. Ich bin Tami.
Und ich bin Vanni. Wir freuen uns, euch auch nächstes Mal wieder dabei zu haben, wenn es um den Tod im Flammeninferno geht. Auch dieser Fall hier stammt aus der Fallsammlung von Tier im Recht. Wenn ihr Tiercrime abonniert und auch bewertet, dann könnt ihr mithelfen, gegen die Verharmlosung von Gewalt gegen Tiere vorzugehen. Danke vielmals.
Weil Tierleid ist kein Kollateralschaden. Und bitte nicht vergessen, Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.